Qualität zum günstigen Preis. Mit diesem Versprechen ist die Firma unseres heutigen Gastes in 110 Jahren vom kleinen Tante-Emma-Laden in Essen zu einer der 10 größten Einzelhandelsgruppen weltweit gewachsen. Und während Aldi immer noch für günstige Preise kämpft und aus manchen Methoden, die einige Lieferanten nicht ganz so lustig finden, hatte Discounter in letzter Zeit sein Qualitätsversprechen ganz neu eingeräumt. So gehört Aldi heute zu den größten Biohändlern des Landes. Und bis Ende des Jahrzehnts, so hat das Unternehmen angekündigt, will es nur noch Fleisch aus den anspruchsvolleren Tierhaltungsformen verkaufen. Und da vermuten, dass das Nackensteak bei Aldi danach immer noch günstig zu haben sein wird, aber dass das Schwein in seinem Leben zuvor vielleicht auch selbiges gehabt haben könnte. Über die Weggründe werden wir gleich mit unserem heutigen Gast sprechen. Florian Schulbeck ist Kommunikationsdirektor bei Aldi Nord, der für die Nordhälfte der Republik zuständigen Unternehmensgruppe. Ungewöhnlich wie die jüngste Entwicklung bei Aldi ist auch der Lebenslauf des Kommunikationschefs. Schulbeck ist studierter Bauingenieur, war lange Redakteur beim Bayerischen Rundfunk und Unternehmensberater, bevor er dann in Essen bei den Aldianern anheuerte. Einer Marke, die früher regelmäßig die verschlossene Auster verliehen bekam, einen eher ironisch gemeinten Preis für besonders wortkarge Unternehmen. Das hat sich, wie so vieles, bei Aldi verändert. Warum das so ist und weshalb der Discounter heute sogar politische Positionspapiere veröffentlicht, erfahren wir gleich von Aldis obersten Kommunikator.
Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation. Präsentiert von Strichpunkt Design und Teil des Brand 1 Podcast Netzwerks.
Also Ihnen ist es gelungen, eine extrem preissensible Klientel für höherwertige ökologische Lebensmittel zu begeistern. Das ist anscheinend dauerhaft und in signifikanter Zahl, sonst wären Sie ja nicht sozusagen Deutschlandmeister. Wie ist Ihnen das gelungen? Was ist der Aldi-Trick? Wie bringt man Menschen dazu, mehr Geld für höhere Qualität auszugeben? Denn daran scheitern ja viele nachhaltige Marken.
Also was ich zunächst erkläre, ist, glaube ich, nicht unbedingt nur auf das Thema Bio gemünzt, sondern im Prinzip ist das das Kern unseres Businessmodells, das Kern unseres Leistungsversprechens. Also das Grundprinzip, das Aldi-Prinzip ist, sie reduzieren die Kosten möglichst massiv. Damit haben sie niedrige Prozesskosten. Damit können sie eigentlich ideal in die Preise investieren. Wenn sie dann das noch mit sehr hoher Qualität verbinden, haben sie das Aldi-Prinzip. Das hat schon immer funktioniert. Das hat schon in den 50er Jahren mit Brechbohnen aus der Dose funktioniert, in den 90er Jahren mit PCs, mit Handys. Und es funktioniert, dieses Businessmodells, diese Aldi-Idee funktioniert eben halt auch mit Bio. Warum? Weil wir merken seit 20 Jahren, dass Bio immer mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Immer mehr Leute achten darauf in ihrem täglichen Einkauf. Und wir sind Grundversorger, wir bieten Dinge des täglichen Lebens an. Also haben wir schrittweise seit 20 Jahren tatsächlich unser Bio-Sortiment erweitert. Das erste war, glaube ich, 2002 ein Bio-Käse, der erste seiner Art sozusagen. Heute haben wir 370 Produkte rund. Und eben mit dieser Aldi-Idee dahinter schaffen wir halt, hohe Qualität und Bio ist hohe Qualität zu einem günstigen Preis anzubieten, sodass ich sie da leisten kann.
Sie haben es schon gesagt, Sie reduzieren Kosten und das tut das Aldi ja, seit es Aldi gibt. Geben wir doch mal ein Beispiel. Was heißt denn heute noch Kostenreduktion? Wo findet sich diese berühmte Schraube, an der Sie heute noch drehen können, an der Sie sich schon vor 10 oder 5 Jahren gedreht haben?
Ja, ich fürchte, das ist keine Schraube, sondern das sind kistenweise kleine Schrauben, an denen man drehen muss, dass die ein Gesamtbild ergeben. Ja, das fängt bei der Art und Weise an, wie unsere Läden aussehen. Wenn Sie mal einen Aldi-Laden mit einem Vollsortimenter vergleichen, allein die Anzahl der Glühbirnen in so einem Aldi-Laden ist deutlich geringer, das spart Strom. Wir sind hochkosteneffizient, was unsere Kühlketten angeht, also der Stromverbrauch. Die Flächenproduktion ist höher. Wir passen der Logistik auf optimale Routen an. Das sind unendliche Kleinigkeiten, wie wir unsere Prozesse des täglichen Lebens, wie wir mit Kopierpapier umgehen. Wir versuchen auch Kopierkosten, Druckkosten zu reduzieren. Also das ist eine, um Ihr Bild nochmal zu wenden, eine Kiste voller Schrauben, große und kleinen. Das ist Aldi-Mentalität, Aldi-DNA. Sie überlegen sich immer, was können Sie eigentlich weglassen? Braucht es das wirklich? Und das ist in der DNA drin und da wird auch ständig hinterfragt. Das ist die Kunst des Weglassens, so nennen wir das. Und das gibt das Gesamtbild niedrige Prozesskosten, die Sie später in Preise investieren.
Also das heißt, bevor Kolleginnen und Kollegen bei Ihnen eine Kopie machen dürfen, müssen Sie bei Ihnen erstmal anfragen. Ist das so?
Ja, wir setzen sehr stark auf Selbstverantwortung und ich bin mir sicher, dass meine Kollegen wissen, wann sie was drucken oder nicht. Es geht eher ums Mindset dahinter Und das gilt es auch als Unternehmenskultur natürlich in alle Bereiche zu transferieren, auch zu vermitteln, neuen Kolleginnen und Kollegen zu vermitteln, egal wo sie arbeiten. Das ist eine spannende Aufgabe, aber das ist der Kern unserer DNA und letztendlich auch der Kern unseres wirtschaftlichen Erfolgs.
Damit haben wir sozusagen das Angebot gesprochen, das die Kundinnen und Kunden machen. Jetzt muss man ja auch erstmal wahrgenommen werden als ein Bio-Anbieter unter anderem. Und das ist ihnen anscheinend auch gelungen. Gerade vor ein paar Tagen sind die GfK Best Brands Wertungen rausgekommen. Da ist Aldi unter den Top 10 der nachhaltigen Marken. Also das heißt genau, Aldi wird als von den Kundinnen als nachhaltig wahrgenommen. Nun haben Sie in einem anderen Gespräch vor einer Zeit mir erklärt, dass Sie eigentlich gar keine nachhaltige Kommunikation als solches machen. Woher wissen denn das die Leute? Wieso halten die Leute sich für nachhaltig, wenn sie gar keine Kommunikation machen? Durch nichts tun wahrscheinlich noch nicht, oder?
Ich glaube, dass das meiste unserer Kommunikation tatsächlich sehr auf Produktbasis basiert. Was ich damals mit dem Satz gemeint habe, den Sie angesprochen haben, ist, wir machen sehr, sehr selten Kampagnen, die nicht produktbezogen sind. Also nehmen Sie mal unseren Haltungswechsel zum Beispiel, der Ausstieg aus Haltungsstufe 1 und 2. Bei Fleisch und jetzt bei Wurst und Milch, auch da dreht sich es am Ende um Produkt. Das ist ein gesellschaftliches Thema, Tierwohl, keine Frage. Und natürlich haben Sie, wenn wir es jetzt genau auf dem OP-Tisch der PR-Kommunikation sezieren, haben Sie natürlich auch da eine Nachhaltigkeitskommunikation, weil es um Tierwohl geht, weil es um Nachhaltigkeit geht, um Verantwortung gegenüber Tier und Mensch. Aber der Fokus ist immer das Produkt, nämlich Haltungsstufe 3 und 4 hat einfach eine höhere Produktqualität. Also ich glaube, das war die Idee, die ich hinter diesem Satz eigentlich vermittelte, dass wir ganz, ganz selten Kampagnen ohne konkreten Produktbezug machen.
Okay, also Sie sagen nicht, wir sind nachhaltig, wir machen Imagewerbung, sondern Sie beweisen oder zeigen es A am Produkt und sprechen über das Produkt. Und in der Summe ergibt sich daraus beim Konsumenten das Bild, okay, die scheinen wirklich nachhaltig zu sein.
Ja, genau. Ich glaube, dass wenn Sie das am Produkt beweisen, ja, ob das Tierwohl ist, ob das Plastikreduktion ist, ob das der Nachweis ist, dass ein Produkt weniger Wasser braucht bei der Herstellung, dass die Lieferketten sicher sind, dass wir im Herkunftsland faire Arbeitsbedingungen haben, bei Kaffee zum Beispiel. Also das hat immer einen Produktbezug und ich glaube, dass man es einerseits beweisen muss. Wenn man Grundversorger ist, ist man auch Teil einer Gesellschaft, Teil einer öffentlichen Diskussion. Qualität hat ja nicht nur was mit einer reinen Produktqualität zu tun, sondern auch mit einer Herstellungsqualität, mit einer fairen Herstellungsqualität zum Beispiel. Und wir sind überzeugt, wenn man das über das Produkt kommuniziert, hast du halt zwei Effekte. Ja, du bewirbst einerseits das Produkt, aber du stehst auch für eine gewisse Art der Herstellung, der fairen Arbeitsbedingungen und so weiter. Das ist die Idee dahinter.
Schubeck, können Sie uns dazu sagen, die Kundinnen und Kunden, die Sie damit von Bioprodukten überzeugen, sind das in der Mehrzahl Menschen, die sowieso bei Aldi einkaufen und jetzt eben vermehrt zu Bio greifen? Oder sind das Leute, die deswegen, in der Mehrzahl Leute, die deswegen zu Aldi kommen, weil sie Bio wollen und wissen aber, da stimmt die Qualität und der Preis auch noch?
Wir sind uns eigentlich ziemlich sicher, sowohl das auch. Also bestehende Kunden merken halt, wenn sie bei uns im Markt sind, guck mal, ja, da gibt es einen Bio-Joghurt, der ist immer noch günstig und ist Bio und wir probieren den mal aus. Vielleicht, weil auch Kundinnen und Kunden ihre Ernährung umstellen wollen, weil sie über Dinge nachdenken wie Klimawandel und so weiter. Aber wir gewinnen auch neue Kunden, insbesondere in den letzten Jahren zum Beispiel Veganer. Ich war da selbst überrascht, es gibt einschlägige Veganer-Foren und dort wurde ohne unser Zutun plötzlich Aldi gelobt als ein Ort, wo man im Discount eben für einen sehr günstigen Preis vegane Produkte bekommen kann. Also ich würde sagen beides.
War es auch da der Weg so, dass Sie die veganen Produkte ins Sortiment genommen haben und es sich dann eben herumgesprochen hat, das gibt es bei Aldi? Oder wie hat die vegane Community davon mitbekommen?
Ich glaube, dass das insgesamt, ich sag mal, im Handel unspektakulärer ist, als man sich das gemeinhin vorstellt. Also jeder Händler hat Fachbegriffe im Lebensmitteleinzelhandel, übrigens Renner und Penner, also Artikel, die super funktionieren und Artikel, die gar nicht funktionieren. Und ein Discounter mit einem eingeschränkten Sortiment muss natürlich viel strenger, viel genauer, viel kürzer darauf achten, welcher Artikel funktioniert oder nicht. Völlig egal, ob der Bio, vegan ist oder konventionell. Das heißt, wir achten permanent drauf, welcher Artikel von unseren Kunden gekauft wird und welcher nicht. Und vegan war jetzt nicht eine große, große strategische Entscheidung, unbedingt eine neue Käufergruppe zu erschließen. Sondern das hat sich so ein bisschen geben und nehmen. Ja, da gab es ein veganes Produkt und dann gab es noch mehr und dann haben wir gemerkt, dass es funktioniert. Bio und vegan, auch das passt zusammen. Und so ein Sortiment ist permanent im Wandel. Also es muss sich permanent einer betriebswirtschaftlichen Seite stellen. Ja, das ist anders als bei einem Vollsortimenter, der vielleicht mindestens 20 von der Artikelanzahl hat, wie so ein normaler Aldi-Markt.
Wie viele Produkte hat ein Aldi-Markt im Schnitt?
1700, 1800 Artikel, mehr sind es nicht.
Okay, krass, ja. Normal Supermarkt hat um die 20, glaube ich, ne? oder aufwärts sogar, ne?
1000 aufwärts, ja. Also mindestens. Also gehen Sie davon aus, dass ein Vollsortiment in Deutschland mindestens 40.000, 45.000 Produkte
40,
hat.
45, okay, alles klar.
Mhm. Also allein daher müssen Sie schon mit einem begrenzten Platz, auch das ist übrigens wieder Aldi-DNA, Platz kostet auch Geld, müssen Sie eigentlich schauen, dass Sie diese 1800 Artikel, die Sie haben, dass die einfach gekauft werden. Klar. Also Sortimente sind permanent im Wandel und es gibt immer wieder Trends, klar. Und natürlich unsere Einkäuferinnen und Einkäufer, unsere Category Manager scannen natürlich den Markt. Es gibt Datenanalysen, Hersteller bieten neue innovative Artikel an. Das gibt es immer wieder mal. Unsere Eigenmarken sind da natürlich eine ideale Plattform, weil wir ein Schokoladenhersteller, der nur für uns produziert, unsere Eigenmarke, der kann uns ein Produkt anbieten. Ein Markenhersteller, der die ganze Welt beliefert, ja, der tut sich da schwerer, weil da natürlich sehr viele Abnehmer. Das heißt, wir sind eigentlich näher dran an Produktinnovationen, können viel schneller bemerken wir, ob ein Artikel funktioniert, können ihn weiterentwickeln, wenn er gut funktioniert, können ihn aber genauso schnell auch wieder aus dem Sortiment nehmen, wenn ihn kein Mensch kauft.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, Herr Schulbeck, was Sie herausfinden, welche Artikel funktionieren, welche nicht und sehr schnell reagieren können. Aber Sie versuchen ja auch im Vorwege herauszufinden, welche Nachhaltigkeitsthemen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch externe Stakeholder bewegen. Ich las, dass Sie Online-Befragungen einsetzen. Was finden Sie über diese Befragung raus und was wissen Sie heute über die Nachhaltigkeitsrelevanz von Themen, die all die Kundinnen und Kunden bewegen? Das würde mich sehr interessieren. Was bewegt die Kundinnen?
Also ich glaube, was wir machen, macht jeder Händler. Das ist die Online-Befragung, das sind Fokusgruppenbefragungen, das ist natürlich auch allgemeine Statistiken, Trends. Das ist natürlich sind unsere eigenen Daten, ganz, ganz wichtig. Also die Bon-Analyse, wie schaut der Warenkorb aus? Auch das ist interessant. Also welche Produkte werden mit welchen zusammen gekauft? Auch da ergeben sich Bilder. Wie gesagt, das ist kein Aldi-Spezifikum, das macht jeder im Lebensmittelhandel.
Haben Sie da ein überraschendes Beispiel? Ganz kurz, Entschuldigung. Wie kommen wir jetzt? Bon-Analyse, was findet man raus? Was nimmt der Bio-Kunde bei Ihnen mit, womit Sie vielleicht nicht gerechnet hätten? Gibt es da konkrete Beispiele?
Da habe ich keins parat, aber ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Hackfleisch wird nie allein gekauft. Also Sie können davon ausgehen, dass wenn jemand Hackfleisch kauft, egal ob Bio oder nicht, dass der immer Ketchup und Zwiebeln kauft. Das ist jetzt sehr pauschal, fast ein Klischee, aber es gibt solche Kombis, wo du merkst, okay, Hackfleisch, da braucht man Zwiebeln dazu und irgendwie braucht man auch Ketchup dazu.
Bereit für eine Runde Quick and Dirty? Dann los, hier sind 5 schnelle Fragen. Was war der Punkt Ihres Lebens, an dem Ihnen die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist?
Als ich zum ersten Mal Vater geworden bin.
Warum glauben Sie, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren für den Wettbewerb entscheidend sein werden?
Bei immer knapper werdenden Ressourcen ist die Kunst des Weglassens, diese Aldi-Kunst, keine Kür mehr, sondern unausweichliche Pflicht für jeden.
Das Argument, mit dem Sie auch den ignorantesten Nerd überzeugen, nachhaltiger zu handeln.
Ich war letzten Sommer im Ahrtal, ein Jahr nach dem Hochwasser. Da genügt ein Blick, um zu verstehen, dass dieser Klimawandel Realität ist.
Jetzt mal ganz ehrlich, was ist Ihr persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit? Wo cheaten Sie?
Ich dusche gerne lang und heiß, ehrlich gesagt. Das mache ich echt selten und wenn mit einem unglaublich schlechten Gewissen.
Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das Sie schon morgen auf den Weg bringen, sollten Sie heute Bundeskanzler werden.
Ich würde das tatsächlich in einem Bildungsgesetz verankern und Nachhaltigkeit in jeder Altersstufe, in jeder Jahrgangsstufe verankern. Ob das die Themen Ernährung, Umgang mit Geld, Klimawandel, soziales Miteinander, die ganzen Aspekte der Nachhaltigkeit als gesellschaftliche Aufgabe, das würde ich in wirklich von der ersten Klasse bis zum Abitur als Pflichtfach einführen.
Wir haben ja nicht nur Corona hinter uns, sondern sind aktuell in der Phase Inflation, die sich gerade ein bisschen abgemildert hat. Aber Lionel Sock, Chef von Rewe, sagt, der Boom mit zweistelligem Wachstumsrat bei Bio ist definitiv vorbei. In Frankreich beispielsweise ist der Biomarkt total zusammengebrochen, weil die Leute einfach wenig Geld haben oder das Gefühl haben, sie haben weniger Geld. Wie ist es bei Aldi? Ist es jetzt auch so, dass bei Ihnen die Bioprodukte im Regal verstauben?
Nee, ganz im Gegenteil. Wir merken schon vor dem russischen Krieg in der Ukraine, aber auch mit dem Anziehen der Inflation dann seit gut einem Jahr, merken wir genau den gegensätzlichen Trend. Also Bio bei uns steigt. Also das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Also offensichtlich haben immer mehr Menschen entdeckt, in Zeiten von weniger Haushaltseinkommen zur Verfügung, dass es bei uns gesunde Lebensmittel zu einem sehr leistbaren Preis gibt.
Okay, das heißt, das lässt darauf schließen, die Menschen, es kommen neue Kunden zu Ihnen, die dann bei Ihnen das Bio kaufen, was die vorher vielleicht beim Rewe oder beim Bioladen an der Ecke gekauft hätten?
Genau, also das, was ich vorher sagte, das sind wahrscheinlich neue Kunden und aber auch Kunden, die schon immer zu Aldi gehen. Viele Menschen haben ja auch mehrere Einkaufsstätten. Sie haben es angesprochen, die klassische Kombi, gehe ich erst zum Aldi, dann zum Vollsortimenter oder kaufe ich mein Fleisch beim Biometzger. Also da gibt es ja unterschiedliche Kombinationen. Von daher gehen wir aus, sind neue Kunden, aber auch Bestandskunden.
Ich lasse die Zahl von etwa 370 Bioprodukten bei Aldi Nord im Sortiment. Weiß nicht, ob sie stimmt, aber wenn wir uns jetzt in 5 Jahren wieder treffen, sind wir dann bei der doppelten Zahl von Produkten. Wohin geht die Reise? Sie blicken ja nicht nur auf den aktuellen Bon, sondern auch voraus.
Ah, es ist, glaube ich, eine extreme Glaskugel. Also es sind genau 371. Ich habe heute nochmal nachzählen lassen. Von daher haben Sie super recherchiert. Also man muss ja bei einem Sortiment von 1800 Artikeln, gibt es natürlich eine natürliche Grenze an Anzahl von Bio-Artikeln. Wir glauben, dass heute wir eine sehr, sehr solide Grundversorgung an Nahrungsmitteln, die man im Laufe einer Woche braucht, Obst, Gemüse etc. Dazu zählen natürlich auch teilweise unsere Non-Food-Angebote, wenn Sie T-Shirts haben, die biozertifiziert sind übrigens, weil die Baumwolle aus Rahmenbedingungen hergestellt wurden. Ob das jetzt in 5 Jahren doppelt so viel sind oder 100 mehr, ich glaube, das vermag kein Mensch zu sagen. Ich glaube, dass Bio nicht mehr weggeht. Einerseits, weil die Menschen sich zunehmend gesünder ernähren wollen. Zweitens, weil wir halt auch gesellschaftliche Themen haben, wie zum Beispiel Tierwohl, wie den Klimawandel. Das wird nicht weggehen und ich glaube, dass in Zukunft jeder Händler, aber auch jeder Hersteller sich zunehmend rechtfertigen müsste, wenn er das nicht im Angebot hat. Neben dem Faktor, ob es dann noch gekauft wird, was eine wirtschaftliche Perspektive hat.
Über das Thema Tierwohlhaltungsform würde ich gerne noch mit Ihnen mehr erfahren, weil Adi da wirklich ja sehr aktiv ist, aber ich würde gerne noch eine Frage zur Kommunikation stellen. Es gab in diesem Jahr, wenn ich es richtig weiß, eine Premiere, dass nämlich Aldi Nord und Aldi Süd, die beiden globalen Halbkugeln unseres Aldi-Planeten, erstmals gemeinsam geworben haben, zwar mit einem Slogan Gutes für alle, der sich auch explizit auf die Bioqualität bezog. Wie waren denn da die Reaktionen?
Ich darf Sie korrigieren an der Stelle. Wir haben das bereits vor 6,5 Jahren zum ersten Mal gemacht mit dem Slogan Einfach Aldi.
Okay.
Und das war der Beginn der gemeinsamen Marketingkommunikation in Deutschland. Dazu muss man sagen, die beiden Unternehmensgruppen sind zwei völlig getrennte, voneinander unabhängige Unternehmensgruppen, die weltweit agieren. In Deutschland gibt es diese historische Trennung und es gibt eben ein paar Bereiche, wo wir in Deutschland sehr eng zusammenarbeiten. Das ist einerseits die Angleichung eines Sortiments. Warum? Auch wieder Aldi einfach. Sie können zusammen einkaufen, sie haben dieselben Eigenmarken, sie können zusammen Werbung machen, ohne dass sie es örtlich trennen müssen. Also es ist ein ganz, ganz schnöder Grund, um mehr Effektivität in die Werbung zu bringen. Also das gab es schon mal und ehrlich gesagt wird es das immer wieder geben. Und die Geschichte, die Sie erzählen, war tatsächlich, dass man sich ein gemeinsames neues Marketingdach gegeben hat, war mal Zeit. Und unter diesem Dach finden einfach jetzt, werden die nächsten Monate und Jahre einfach viele Kommunikationsformate, viele Marketingformate stattfinden, die wir in Deutschland zusammen mit den hochgeschätzten Kollegen von Aldi Süd zusammen machen.
Okay, in der W&V las ich, 3 Monate später soll es bereits wieder vorbei gewesen sein, die Kooperation, aber das stimmt demnach nicht.
Nein, das ist Quatsch. Also das haben 1, 2 Journalisten geschrieben. Haben die Kollegen mal das ein oder andere verwechselt und vor allem haben sie, glaube ich, auch nicht ganz gut recherchiert. Also das, was in der W&V stand und ich glaube in die andere Tageszeitung habe ich gerade nicht im Kopf, aber vielleicht ist es auch gut so. Natürlich, und das auch das gab es immer, natürlich werden weiterhin beide Häuser regional, produktspezifisch, eventbasiert für sich kommunizieren. Also ich mache hier ein Beispiel. Deichbrand, ein großes Musikfestival in Norddeutschland, das sponsern wir seit ein paar Jahren, das ist jetzt durch Corona ausgefallen. Da sind wir sozusagen einer der Premium-Sponsoren, haben einen riesen Aldi-Markt. Natürlich werben wir ausschließlich auf den Aldi-Nord-Kanälen für dieses Festival. Da würde jetzt auch keiner auf die Idee kommen, ach guck mal, die trennen sich wieder. Und genauso wird Aldi Süd, ich mache jetzt mal ein sehr, sehr dämliches Beispiel, Aldi Süd macht eine Leberkäse-Kampagne in Süddeutschland. Das kauft in Norddeutschland kein Mensch. Dann werden die Leberkäse bewerben. Da kommt jetzt auch keiner drauf zu sagen, die trennen sich wieder in ihrer Markenkommunikation oder in ihrer Angebotskommunikation. Und diese Geschichte, die Sie gerade zitieren, war genau so eine, dass es eine regionale Marketingkampagne war, die einen leicht anderen Spin hatte, aber das gemeinsame Dach und ja, das gemeinsame Leistungsversprechen, das wir mit den Kollegen von Aldi Süd für Deutschland haben, Gutes für alle, das ist fix und da lassen wir uns auch nicht dividieren.
Ich würde gerne mit Ihnen sprechen über die Tierwohlinitiative von Aldi. Sie haben angekündigt, bis 2030 konsumiere ich bei Frischfleisch, Trinkmilch und Wurst komplett auf Haltungsstufen 3 und 4 umzustellen. Ich muss mal kurz nochmal erklären. Also Haltungsstufen 3 und 4 sind die beiden besseren Haltungsstufen. 4 wird genannt die Premiumstufe, also da, wo die Kühe Gott sei Dank auch mal ein bisschen frische Luft schnappen dürfen, bevor sie Richtung Schlachthof gefahren werden. Das haben Sie sehr ambitionierte Ankündigung. Warum eigentlich?
Also wir möchten einerseits aus Überzeugung, andererseits, weil wir auch sehen, dass es bei den Kunden einen Bedarf gibt und auch eine gesellschaftliche Diskussion da gibt, dass Tierwohl zu einer Selbstverständlichkeit wird. Und deshalb haben wir diesen Plan gefasst und gehen das, Sie haben es gesagt, weit über Frischfleisch hinaus. Es geht auch um unsere Trinkmilch. Und es geht auch um die Wurst, im wahrsten Sinne des Wortes. Und heute ist es so, dass wir ungefähr 20% unseres Frischfleischsortiments schon aus den höheren Haltungsformen beziehen und 40% bei Milch.
Und, also 3 und 4?
3 und 4, genau. 4 ist Bio, nach den aktuellen Standards. Wer weiß, was die Bundesregierung und das Bundeslandwirtschaftsministerium mit dieser Sortierung noch macht. Aber im Moment ist das halt der deutsche Standard. Und erfordert natürlich ein komplettes Umdecken der gesamten Lieferkette. Also das fängt beim Landwirt an, es fängt selbst beim Futtermittelzulieferer an, es geht über die Schlachtung, über die Verarbeiter, es geht über den Handel und letztendlich bis zu den Kunden. Und wir sind ja schon immer sehr engagiert beim Thema Tierwohl. Also zum Beispiel waren wir einer der Vorreiter gegen das Kükentöten, das sehr hässliche Wort des Kükenschredderns. Wir sind der Europäischen Masthuhn-Initiative als einer der ersten Händler beigetreten. Also hier geht es um die deutliche Verbesserung von Masthuhn-Haltungsbedingungen. Also das ist alles für uns eine Selbstverständlichkeit. Das ist mit viel Aufwand verbunden. Also weil Sie müssen letztendlich mit der gesamten Lieferkette sprechen. Sie müssen sich umstellen. Das geht alles nicht von heute auf morgen. Aber wir sind überzeugt, dass das der richtige Weg ist.
Wie müssen Sie sich das vorstellen? Sprechen Sie mit den bestehenden Lieferanten /Landwirten begleiten Sie auf dem Weg zur Umstellung oder schauen Sie sich nach neuen um, die eben in Haltungsform 3 und 4 unterwegs sind? Also findet da eine Umschichtung statt?
Also erstmal wichtig zu verstehen ist, wir haben keine einzige Vertragsbeziehung zu einem Landwirt. Ob das Eier sind, ob das Milch ist, ob das Fleisch, Wurst ist, wir kaufen das immer von Verarbeitern. Die haben die Verträge mit den Landwirten als Vorlieferanten. Wir haben immer verstanden, dass zum Beispiel aufwendige Stallumbauten für Landwirte riesige Investitionen sind und dass Landwirte natürlich auch Planungssicherheit brauchen, völlig verständlich. Das heißt, was wir machen können, im Rahmen auch übrigens der kartellrechtlichen Regeln in Deutschland, wir können natürlich sagen, wir werden im Prinzip, wir geben eine Abnahmegarantie, um für die Landwirte eine Planungssicherheit zu bekommen. Und viele, viele, viele Landwirte, die über ihre Verarbeiter uns seit teilweise Jahrzehnten beliefern, die können sich auch darauf verlassen und die wissen auch, auf das Aldi-Wort gilt und gehen dann das an. Wie gesagt, wir können keine direkte Hilfe anbieten, weil wir keine Vertragsbeziehungen haben, aber das Commitment einer Abnahmegarantie, das ist gegeben und nicht nur einmal.
Und nun könnte ich als Verbraucher die Frage, super, dass Sie es bis 2030 machen wollen. Frage, warum machen Sie es 2024?
Also wenn wir die Mengen, die wir verkaufen, bis 2024, bis 2025 bekämen aus dem deutschen Markt, dann sind wir gerne bereit, früher fertig zu sein. Aber diese Zahl 2030 ist im Dialog mit den Verarbeitern, im Dialog mit den Landwirten entstanden, möchte ich fast sagen. Dann haben wir uns noch eine kleine Sicherheitsreserve gegeben. Gehört auch zu Aldi dazu, nichts unbedingt zu versprechen, was man nicht halten kann. Und haben gesagt, bis zu 2030 schaffen wir das. Aber klar ist auch, wir brauchen halt, ich habe es vorher skizziert, den Umbau einer Landwirtschaft hin zur Haltungsstufe 3 und 4. Das geht nur gemeinsam. Übrigens, die Politik spielt da eine hochrelevante Rolle. Die Politik stellt zum Beispiel die Rahmenbedingungen für Baugenehmigungen für Stallumbauten. Die sind heute.
Da haben Sie ein Positionspapier veröffentlicht, wenn ich das richtig lasse. Also, das ist ja auch neu von Aldi, oder? Das, nach der Bundestagswahl, wenn ich es kurz sagen darf, haben Sie ein Positionspapier veröffentlicht, in dem Sie von der neuen Bundesregierung unter anderem ein neues Baurecht für Ställe und Fördermittel für den Ökolandbau fordern. Das sind Töne, die ich bisher wahrscheinlich fahrlässig überhört habe, oder sind die tatsächlich etwa neu für Aldi?
Sie haben nichts überhört. Wir haben das tatsächlich zum ersten Mal gemacht und das ist auch aus einem Gedanken heraus entstanden. Wir waren in der Zeit, einerseits gab es die Diskussion um mehr Tierwohl, andererseits gab es in dieser Zeit fast 1,5 Jahre sehr, sehr intensive Bauernproteste. Und wir waren während diesen Bauernprotesten, muss man sagen, also A, waren wir stark betroffen von den Blockaden, zum Beispiel unserer Zentrallager, unserer Aldi-Märkte, aber andererseits wurden wir auch von Teilen der Politik sehr stark angegriffen. Und uns ist auch ein Stück weit klar, warum. Das sagen uns auch Politikerinnen und sagen uns auch Landwirte. Wenn du den Aldi dicht machst, kommst du in die Tagesschau. Wenn du bei einem anderen Händler stehst, kommst du in die Lokalzeitung.
So, Frau also, Klöckner hat, glaube ich, auch nicht nur positive Worte über Aldi verloren damals.
Kaum positive Worte, möchte ich sagen.
Okay.
So, und da haben Sie. Und dann haben wir gesagt, also wenn wir offensichtlich Teil einer öffentlichen Diskussion sind, dann sind wir auch Teil der Lösung. Und wenn man Teil einer Gesellschaft ist und Teil einer Lösung ist, dann muss man auch mal Ross und Reiter nennen. Und die Argumentation von verschiedenen Seiten zu sagen, naja, der Handel soll es richten oder idealerweise der Aldi soll es richten, die ist halt zu kurz gefasst. Weil das System so unglaublich komplex ist. Der Umbau der deutschen Landwirtschaft ist ähnlich komplex und vermutlich ähnlich teuer wie der Atomausstieg. Und dann haben wir uns entschieden, na gut, also wenn man uns auf Bühne zerrt und anschießt und im Bundestag unser Aldi-Fallblatt hochhält, dann sagen wir uns auch was dazu. Und das haben wir gesagt und haben uns halt mal relativ nüchtern mit Profis auch unterhalten. Und zum Beispiel, Sie haben es erwähnt, wenn ein Landwirt 5-6 Jahre auf die Baugenehmigung für einen Stallumbau wartet, da wird es echt hart mit dem Business Case für so einen Landwirt.
Klar. Wie waren die Reaktionen auf diese Premiere? War es ein Fehler, das gemacht zu haben? War es genau das Richtige? Werden Sie es wieder tun? Sollten Unternehmen heute politisch sein? Müssen Sie es vielleicht sogar?
Also jetzt viele Fragen in einer. Ich würde mal so sagen. Also wir werden es dann tun, das ist Discount, wenn es uns wichtig ist. Ja, wir machen nur das Wesentliche. Wir werden uns sicher nicht zu Themen äußern, die mittel bis gar nicht wichtig zu uns sind. Das ist nicht Stil des Hauses. Kunst des Weglassens ist das zu tun, was relevant ist.
Was könnte ein Thema sein, zu dem ich mich noch äußere in Zukunft?
Sehr gute Frage. Ich beantworte mal Ihre Fragen davor erst. War es ein Fehler? Auf keinen Fall. Ganz im Gegenteil, es hat was ausgelöst, was die Diskussion versachlicht hat. Wir haben sehr viele Politikerinnen und Politiker sind auf uns zugekommen und zwar nicht auf der Bühne und nicht im Bundestag und nicht in Landesparlamenten, sondern haben den Dialog mit uns gesucht und auch viele Landwirte übrigens und haben verstanden, dass dieses Thema nur gemeinsam geht und dass es halt wenig bringt, wenn man immer auf die anderen zeigt. sondern zu sagen, naja, lass uns halt mal gemeinsam dieses Ding ändern. Wir tun unseren Teil, den wir tun können. Aber wogegen ich mich wehre, ist, dass Aldi sozusagen einmal schnippt, einmal die Preise erhöht für Milch und alles wird gut. So funktioniert Landwirtschaft in einem hochglobalen Markt nicht mehr. Also wir werden es wieder tun, aber wir werden es nur sehr punktuell wieder tun.
Moment mal, eine kurze Zusammenfassung bitte.
Dies ist wahrscheinlich der weltweit einzige Podcast, in dem ihr ewige Wahrheiten des Handels erfahrt, wie zum Beispiel diese. Hackfleisch wird nie allein gekauft. Niemals. Doch während diese Info wahrscheinlich nur für die wenigsten von euch von unmittelbarem Nutzen ist, habe ich von Florian Schulbeck ein paar andere sehr relevante Einblicke mitgenommen. Zum Beispiel jene, dass Aldi stets übers oder nah am Produkt kommuniziert. Das ist im Grunde nichts Neues für den Discounter. Früher waren es eben die nackten Produkte, die auf Paletten gestapelt relativ lieblos in neonbeleuchteten Gängen herumlagen. Die Botschaft damals lautete: Wir bei Aldi kümmern uns um Qualität zum günstigsten Preis und sonst um gar nichts. Heute sehen die Märkte appetitlicher aus und auch die Botschaft ist eine andere. Sie lautet: Bei Aldi gibt es jetzt eben auch Bio zum günstigen Preis. Und diese Botschaft lockt in Krisenzeiten wie den aktuellen eben neue Kundinnen zum Discounter. Kundinnen, die Bio wollen, aber auf den Preis achten müssen. Was ich nicht gedacht hätte übrigens ist, bei Aldi Nord gibt es mittlerweile 370 Bio-Produkte. Das ist fast ein Viertel des Gesamtsortiments. Leider wollte uns Florian Schulbeck nicht verraten, welches dieser Produkte nun am bestverkauften ist. Aber er hat noch eine Menge anderes auf Lager. Hören wir einfach mal rein. Nervt Sie das eigentlich, dass Aldi in dem Fall beispielsweise oder mit den Blockaden halt und durch die Politik auch so der Sündenbock ist, der nächst bereitstehende Sündenbock? Nervt Sie das als Kommunikator?
Ach, das ist Nerven, ist zu viel gesagt. Das ist Fluch und Segen der großen Marke. Also es hat halt auch einen Impact, wenn wir, also nehmen mal dieses Positionspapier. Also ich habe, nenne jetzt nicht den Namen einer Ex-Ministerin, einer renommierten Landwirtschaft-Ex-Ministerin, die auch in Brüssel unterwegs war, die hat zu mir gesagt, macht das bitte weiter, weil wenn ihr was sagt, hat das Gewicht. Und das ist der Segen der großen Marke. Und wenn Sie mich als Kommunikator fragen, also lieber habe ich mehr Segen und lebe ab und zu mit dem Fluch der großen Marke.
Wie oft, weil Sie davon sprachen, Sie haben ja einen ungewöhnlichen Werdegang. Sie haben mal Bauingenieurwesen studiert, dann die Deutsche Journalistenschule besucht und waren Redakteur und Berater beim Bayerischen Rundfunk, sind dann über den Umweg einer Unternehmensberatung 2017 zum Geschäftsführer Kommunikation bei Aldi Nord geworden. Und zwar zu dem allerersten, den Aldi Nord sich leistete. Wie viele Tore mussten Sie damals eigentlich aufmachen, um der Kommunikation einen Weg zu öffnen bei einem Konzern, der seit Jahrzehnten mehrfach den Preis der geschlossenen Auster bekommen hat für das besonders verschlossene Unternehmen? Also wie viele Brechstangen brauchten Sie da? Ganz ehrlich.
Bis es soweit war, ehrlich gesagt keine einzige, weil ich das Glück hatte, Menschen und Führungspersönlichkeiten zu treffen, Aldianer, wie man sagt, mit der DNA, die ich vorher bezeugt habe, die eine unglaubliche Ehrlichkeit haben, eine unglaubliche Offenheit haben, die frei von jeglicher Eitelkeit sind und die zugehört haben, die Fragen gestellt haben, was Kommunikation kann und was sie nicht kann. Und das fasziniert mich bis heute. Und darum bin ich da auch so gerne. Es ist diese Offenheit, diese Direktheit. Wenn was funktioniert, dann machen wir es und dann machen wir es richtig. Und dann schauen wir nach vorne. Und von daher war das keine Brechstange, sondern, da plaudere ich glaube ich nicht zu viel aus dem Nähkästchen, sondern ein hochinteressanter Austausch für beide Seiten.
Ja, man könnte, hätte ja sozusagen, Sie sagen, wir machen das, was funktioniert, jahrzehntelang hat konsequentes Nicht-Kommunizieren funktioniert. Bei Aldi hatte ja nicht mal eine Pressestelle, das müssen Sie sich vorstellen. Hat funktioniert. Der Erfolg zeigt das auch eigentlich, oder? Oder haben sich die Zeiten geändert? Wie sehen Sie das?
Ja, sowohl das auch. Ich glaube, also die Zeiten haben sich, glaube ich, wirklich geändert. Heute sind die Themen, die in den Medien sind, auch durch die radikale Veränderung der Medien, die Kanäle, die Ermächtigung des Einzelnen, das ist eine andere Welt. Und diese Verschwiegenheit bei all die, da schreiben Menschen Bücher drüber. Ja, aber es gibt eine Erklärung, die relativ unspektakulär ist. Es hat es halt nicht gebraucht. Also der Erfolg hat diesem Unternehmen recht gegeben. Der Erfolg hat für sich gesprochen. Das Angebot hat für sich gesprochen. Und ja, die verschlossene Ausdauer und dann gab es mal, also das ist, aber plötzlich haben sich die Zeiten geändert. Und ich weiß gar nicht, ob das allein durch Social Media ist, sondern es hat auch die Themen ändern sich. Ja, gucken Sie mal, so eine Tierwohldiskussion, die hat es vor 20 Jahren nicht gegeben. So, und plötzlich verkaufst du Ware, bist Teil einer Gesellschaft, bist Grundversorger. Und ich habe diesen Effekt heute noch. Man ist auf einer Party und jemand sagt, ach, der arbeitet bei Aldi, und man bekommt ungefragt eine Aldi-Geschichte erzählt. Also jeder kennt diese Marke in Deutschland. Jeder kennt irgendeine Aldi-Geschichte. Wenn man so eine Position hat, dann muss man sich, nicht zu jedem Thema, aber dann muss man sich auch einem Dialog stellen. Dann muss man Teil einer Gesellschaft sein, heißt Dialogfähigkeit auch haben. Nicht zu allem, aber wenn es relevant ist. Und ich glaube, das ist ein Kernantrieb zu sagen, wir machen das jetzt mal, und wir machen es aber übrigens auf dem Aldi-Weg. Also die Kunst des Weglassens gilt auch von der Kommunikation.
Wir haben es schon erwähnt, Sie waren mal Journalist beim großen süddeutschen Sender. Haben Sie sich anlässlich Ihres Wechsels auf die PR-Seite und zu all an die Sprüche von Ex-Kollegen anhören müssen, oder müssen Sie es heute vielleicht noch?
Also der Running Gag ist, was ich eigentlich bei Aldi mache, und die Ex-Kollegen sind ziemlich überzeugt davon, dass ich für das Piep an der Kasse zuständig bin. Der kommt immer wieder. Nee, aber Spaß beiseite. Also es passiert ja immer wieder, übrigens auch aus der deutschen Journalistenschule, wo ich das Handwerkszeug gelernt habe, aber auch aus dem Bayerischen Rundfunk, dass Kollegen quasi in die Wirtschaft wechseln oder in Ministerien.
Das gut, ist, aber Aldi ist ein genau. Spezielles Unternehmen.
Ja, genau. Aber also das Spezifikum Aldi spielt da eigentlich keine Rolle. Was aber eine Rolle spielt, ist tatsächlich die Diskussionen, die wir führen. Also wie ist die Rolle zwischen Journalist und Unternehmenssprecher? Wie ist unser Selbstverständnis? Wie gehen wir mit Informationen um? Also das ist eher ein, würde ich sagen, fachlicher Austausch über Perspektivwechsel. Und mein Vorteil ist, dass ich glaube, ich verstehe, wie Journalisten ticken. Und dafür finde ich die Plauderei mit meinen Ex-Kollegen immer äußerst erfrischend, auch ohne das Piep.
Welche Frage zu Aldi können und wollen Sie nicht mehr hören?
Ich habe da, glaube ich, keine. Also ich glaube, es ist eher eine Zahl, die mich nervt. Es ist keine Frage. Es gibt, das und das ist meine kleine Kritik an dem Journalismus, es gibt seit Jahren eine Zahl, die immer wieder abgeschrieben wird. Und das ist, dass wir mal vor 6 Jahren anscheinend 5 Milliarden Euro in die Renovierung von Filialen gesteckt hätten.
Okay. Ist nicht so?
Das ist Quatsch. Also, weil damals hatten wir über 5000 Filialen in ganz Europa. Das heißt, wir hätten jede Filiale für 1 Million saniert. Wer irgendwie Ahnung hat von Margen und Business Cases im Handel.
So viel ist nicht drin.
Genau. Und ich glaube, ich habe unzähligen, übrigens auch hochrenommierten Wirtschaftsjournalisten unzählige Male erklärt, echt jetzt, schon wieder reflexartig. Aber das kriege ich nicht raus.
Welche Frage würden Sie denn gerne mal gestellt bekommen, endlich? Zu Aldi.
Ach, auch da bin ich relativ entspannt. Ich bin ganz zufrieden mit den Fragen, die wir so bekommen. Fällt mir jetzt keine ein. Und das ist ja das Schöne. Wenn Aldi spricht, hören auch mehr zu als vielleicht bei anderen Firmen. Von daher kann ich auch Dinge sagen, ohne dass ich vorher gefragt werde.
Gibt es, letzte Frage, gibt es irgendetwas aus einem Bauingenieurstudium, das einem als Aldi-Kommunikator nützt?
Ja, da könnte ich jetzt was konstruieren, was wahrscheinlich ganz pfiffig klingt, aber die Wahrheit ist viel schnöder. Also ich glaube, ein Lernstudium wäre nichts für mich gewesen. Also Bauingenieurwesen, Statik kapiert man halt oder kapiert es nicht. Das hat mir viel Zeit gebracht, dieses Studium, um für die Zeitung zu arbeiten, fürs Radio zu arbeiten, fürs Fernsehen zu arbeiten, Journalismus zu machen und vor allem im Lokaljournalismus zu arbeiten. Und das würde ich jedem empfehlen, der in die Kommunikation will, egal wohin. Lokaljournalismus ist, das Handwerkszeug für alles, was man später macht.
Sustainable Brand Stories ist Teil der Brand 1 Podcasts, dem Netzwerk unabhängiger Business Podcasts. Wir machen Wirtschaft erleb- und hörbar. Immer interessant, aus verschiedenen Perspektiven betrachtend, informativ und hilfreich. Mit dabei im Netzwerk sind zum Beispiel Subscribe Now. Hier stellt Lennart Schneider Konzepte vor, mit denen ihr Abonnenten gewinnen und glücklich machen könnt. Um digitale Geschäftsideen geht es im Podcast Digitale Optimisten mit Alexander Brotzek. In Tech und Trara, dem Podcast der Netzpiloten, werden Tech-Themen ganz einfach und ohne Vorwissen verständlich. Im Planetary Podcast wiederum diskutieren Brand 1 Host Frank Dahlmann und Friedhof Detzner von Planet A Ventures über Wirtschaft in planetaren Grenzen. Weitere Infos findet ihr auf der Website podcast.brand1.de. Schaut oder besser hört doch mal rein. Langweilig, das können wir versprechen, wird es hier nie.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns doch und verpasst keine neue Folge. Bis bald, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Und bis bald, lieber Harald.